Und hier, ich betone das nur noch einmal, ist ja die große Herausforderung das Verändern von Verhaltensweisen.
Ja.
Etwas sich abzugewöhnen, was du 10, 20 Jahre lang gelernt hast. Möglicherweise auch Wissen zu entwerten, was du irgendwann mal während eines Studiums oder während einer Ausbildung aufgebaut hast. Wenn du etwas gelernt hast, wenn du, ich sag mal, im Data Science Bereich gut Python schreiben kannst. Ja, das kann jetzt die Künstliche Intelligenz auch. Deine Fähigkeit ist vielmehr, den Kontext zu verstehen, die Herausforderungen des Unternehmens zu verstehen, Potenziale zu identifizieren. Aber du musst akzeptieren, dass ein Teil deines Wissens, was du dir sehr mühsam angeeignet hast, jetzt brutal entwertet worden ist, weil es eigentlich jeder kann.
Prompt zum Erfolg. Der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Heute bei mir zu Gast Sebastian Lettners, CEO von StepStone. Herzlich willkommen.
Hallo Patrick, schön, dass ich da sein kann.
Sebastian, damit wir zu Anfang wissen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, haben wir mal einen kleinen KI-Lebenslauf für dich zusammengefasst und den von einer KI sprechen lassen. Und da hören wir jetzt mal rein.
Heute haben wir einen Mann zu Gast, der sich in allen Lebenslagen mit dem Blick in die sprichwörtliche Glaskugel beschäftigt. Als Buchautor beschreibt Sebastian Detmers die große Arbeiterlosigkeit. Er sieht in KI eine vielversprechende Möglichkeit, hier Lösungen zu finden. Denn Sales Leads für Jobanzeigen prophezeit sein Team schon seit über einem Jahrzehnt mit künstlicher Intelligenz. Sebastian ist seit über 13 Jahren bei StepStone und seit 2020 CEO von The StepStone Group, wo er Unternehmen hilft, die richtigen Talente zu finden und anzuwerben. Doch als sich Sebastian letztes Jahr seinen Mittelfuß brach, hatte der leidenschaftliche Nerd nur eins im Sinn: die Magnetfelder der Sonne mit KI zu erforschen. Ein Laie würde sagen, er ist uns anderen Lichtjahre voraus. Sebastians Einschätzung nach wird KI auch erst in 10 Jahren ein Drittel ihres Potenzials erreichen. Und wer würde dem Mann mit der Glaskugel hier schon widersprechen?
Sehr spannend, Sebastian. Wie hast du denn die Zeit empfunden, als du quasi an dein Homeoffice gebunden warst?
Also du spielst auf den Mittelfußbruch an. Der war ja nicht letztes Jahr, sondern er war dieses Jahr, ja, vor gut 3 Monaten. Homeoffice gab es auch da nicht. Ich glaube, ich war nicht einen Tag im Homeoffice, seit ich mir den Fuß gebrochen habe. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Kollegin habe, die in der Nähe wohnt, und wir haben eine Fahrgemeinschaft gebildet, und so bin ich trotzdem jeden Tag ins Office gefahren. Aber ich hatte natürlich auf einmal ein viel strukturierteres Leben, denn reisen kannst du mit einem Mittelfußbruch nicht, und das habe ich also auch einige Wochen nicht getan. Und die Wochenenden waren auch völlig anders gestaltet, da wo sonst das bei uns zu Hause zugeht wie im Bienenschwarm und man ist kaum zu Hause, die ganze Familie ist kaum zu Hause, war ich eigentlich die meiste Zeit zu Hause und habe meine Zeit neu eingeteilt. Und so wie das eben auch anklang, habe ich angefangen, so die künstliche Intelligenz als meinen neuen Gesprächspartner zu identifizieren. Es hat angefangen damit, dass ich bin ja ein totaler Laie, was Medizin angeht, meinen Mittelfußbruchbefund hochgeladen habe und nachdem die Ärzte unterschiedlicher Meinung waren, ob man operieren müsste oder nicht, einfach mal mit ChatGPT, dann aber vor allen Dingen mit Perplexity auf die Reise gegangen bin. Was sagt eigentlich die empirische Evidenz? Wie heilt ein Mittelfußbruch, also genauer eine Schaftfraktur des fünften Mittelfußknochens, am besten? Und es war ganz interessant, denn die amerikanische Wissenschaft sagt auf jeden Fall konservativ behandeln, also nicht operieren. Das sagt auch die britische Wissenschaft. Nur in Deutschland scheinen wir Ausreißer zu sein. Da sagt die Wissenschaft, da operierst du in jedem Fall. Ich habe mich dann entschieden, das nicht zu operieren. Das war auch die richtige Entscheidung. So, aber dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich vielen Leidenschaften, denen ich bis dahin nur unzureichend nachkommen konnte, ganz intensiv nachgehen kann, aus 2 Gründen. Ich hatte Zeit, aber ich hatte eben auch die künstliche Intelligenz an meiner Seite, ja, und dann habe ich angefangen, unter anderem Physikpaper zu schreiben und alles mögliche Verrückte. Also ich habe mal versucht, unterschiedliche Berufe anzunehmen, ein Mensch zu sein, der ich eigentlich ja qua Ausbildung gar nicht bin, und das hat mir nicht nur irgendwie die Zeit vertrieben, sondern hat mir auch nochmal ganz andere Einsichten darüber gegeben, wo vielleicht meine geistigen oder anwenderbezogenen Grenzen bisher waren, was künstliche Intelligenz angeht und wie ich viel, viel mehr aus der künstlichen Intelligenz rausholen kann.
Jetzt lass uns doch mal auf StepStone eingehen. Ich denke nicht, dass unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen alles genau kennen, was ihr so macht, und ihr auch vielleicht stellenweise doch sehr unterschätzt seid. Gebt uns doch mal ein paar Eindrücke.
Ja, vielleicht fange ich mit einer Sache an, die immer noch manche Leute überrascht, selbst wenn es ein deutsches Unternehmen. Wir haben unseren Hauptsitz hier in Düsseldorf, haben noch Büros in vielen anderen deutschen Städten. Aber wenn man selbst dann hört, denkt man häufig daran, dass es vielleicht ein amerikanisches oder ein britisches Unternehmen ist. Aber es ist ein deutsches Unternehmen. Wir sind in etwa knapp 4000 Mitarbeiter, arbeiten in rund 30 Ländern. Und wir machen eine Sache, und zwar helfen wir Unternehmen dabei, Mitarbeiter zu finden. Und natürlich hat dieses Geschäftsmodell auch noch eine zweite Seite. Wir helfen Menschen dabei, Jobs zu finden. Wie machen wir das? Wir machen das mit Technologie, also mit Plattformen. Die Branche spricht dann von Two-Sided Marketplaces, also auf unsere Plattform gehen Menschen, suchen nach Jobs und Unternehmen kommen auf unsere Plattform, um Mitarbeiter zu finden. Wir sind also kein Personaldienstleister, kein Headhunter, sondern wir sind, wenn du es so vergleichen möchtest, wie ein Immobilien-Scout für Jobs. Und das machen wir eben in sehr vielen Ländern. Unser wichtigster Markt ist Deutschland und der zweitwichtigste Markt ist mittlerweile die USA. Wir haben dort eine Investition getätigt 2019, auch letztes Jahr nochmal einen Zukauf gemacht, arbeiten dort mit vielen der größten und namhaftesten Unternehmen zusammen. Der drittgrößte Markt ist Großbritannien und das ist deswegen so interessant, weil wir damit in 3 der 5, kannst auch argumentieren, 6 größten Volkswirtschaften der Erde arbeiten, die vor allen Dingen 3 Dinge miteinander kombinieren. Erstens, sie haben eine sehr hohe Arbeitsproduktivität, also Unternehmen sind bereit per se, Mitarbeiter nicht nur hohe Gehälter zu zahlen, sondern natürlich auch viel zu investieren in die Rekrutierung von Mitarbeitern. Das zweite ist, wir haben in allen Ländern fast schon historisch niedrige Arbeitslosenquoten. Also der Mensch wird knapp, selbst jetzt in schlechten Zeiten steigt die Arbeitslosigkeit nur relativ wenig an. Und das dritte sind einfach große Märkte und das ist natürlich für jedes Unternehmen interessant, in einem großen Markt tätig zu sein. Daneben betreiben wir noch eine ganze Reihe von kleineren Geschäftsmodellen, also machen mit Universum sowas wie Employer Branding Beratung, aber das ganz große Geschäft, womit selbst dann auch den größten Teil seines Umsatzes erwirtschaftet, ist das Vermitteln von Mitarbeitern an Unternehmen.
Und jetzt habt ihr wahrscheinlich mit sehr vielen Daten zu tun, ja, Lebensläufe analysieren, die Präferenzen von Unternehmen, was sie suchen, auszuwerten. Da bin ich mir fast sicher, dass ihr schon ein wenig KI dort im Einsatz habt. Wann habt ihr damit angefangen?
Ja, du hast ja eben am Anfang oder die Stimme hat gesagt, dass ich seit 13 Jahren hier tätig bin. 2 der ersten KI-Anwendungen, die wir genutzt haben, waren eine auf der B2B-Seite, also wie wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, das andere auf der Seite der Kandidaten. Auf der B2B-Seite war es tatsächlich das Erzeugen von Leads für unsere Sales-Teams. Du musst dir vorstellen, mit StepStone ist praktisch jedes Unternehmen ein potenzieller Kunde. Die größten Unternehmen der Welt, genauso wie die kleine Bäckerei oder das Steuerberatungsbüro um die Ecke. Und das macht es natürlich enorm herausfordernd für unsere Vertriebsmitarbeiter, bei den Unternehmen anzurufen, die erstens gerade Personalbedarf haben und zweitens auch vermutlich eine Zahlungsbereitschaft haben. Und StepStone hat das ganz lange so gelöst, dass wir einfach ganz wild im Markt telefoniert haben, E-Mails geschrieben haben, Kampagnen gemacht haben, auf Messen gefahren sind und so weiter und so fort. Aber wenn du davon ausgehst, dass es in diesen größeren Volkswirtschaften Hunderttausende von relevanten Unternehmen gibt, ist das natürlich hoch ineffizient. Das haben wir also gemacht. Wir haben schon seit langer Zeit uns eigentlich mit allen Daten, die irgendwie im Internet verfügbar sind, beschäftigt. Also crawlen Unternehmensseiten, schauen uns andere statistische Daten an, um einfach Trends gut vorherzusehen. Und dann haben wir mit Machine Learning Modellen versucht, Muster zu erkennen. Die basieren A, natürlich auf all diesen verfügbaren Daten, aber auch den Daten, die wir intern zur Verfügung haben. Also wie hoch ist die Erfolgsquote bei bestimmten Prädiktoren, und haben daraus ein Lead-Modell entwickelt, was unsere Vertriebsmitarbeiter dann genutzt haben, um einfach ihre Aktivitäten sinnvoller zu steuern. So, das war auf B2B-Seite auch ein großer Erfolg, nutzen wir heute in ganz anderer Form nach wie vor. Auf der Nutzerseite war es tatsächlich die Suche. Aus heutiger Sicht eigentlich ein fast trivialer Anwendungsfall. Damals war es aber etwas, was gerade so aus der Forschung herausgepuzzelt ist, nämlich die Suche weiterzuentwickeln von einer rein linguistischen Suche, wo man eigentlich mit so similar terms und solchen Dingen arbeitet, hin zu einer semantischen Suche, die Suchbegriffe breiter identifiziert und zwar im Sinne des Nutzerverhaltens. Wir haben also von unseren Nutzern gelernt, wenn sie, ich sag mal, zum Beispiel Krankenpfleger oder Krankenpflegerin eingegeben haben, was für einen Bogen spannt das eigentlich auf?
an Jobs, die natürlich genau diese Stellenbezeichnung tragen oder das irgendwo im Anzeigentext haben, als auch an artverwandten Jobs. Und dadurch haben wir die Suche breiter gemacht und haben sie etwas entfernt von diesem ganz stumpfen, sage ich mal, ich suche einen Jobtitel und finde die Stellenanzeige, die genau diesen Jobtitel beinhaltet, hinzu, ich suche im Grunde genommen das, was Menschen suchen, die ähnliche Suchbegriffe wie ich benutzen.
Es gibt ja auch Referenzen mit Arbeitszeiten oder Teilzeit oder so, die kann man ja dort als Jobsuchender sicherlich auch hinterlegen.
Ja, das war bei dieser Embedded Search, das war noch gar nicht so das große Thema, das konntest du auch alles suchen, wir haben noch sehr viel über Kategorien suchen gearbeitet und so etwas, also du musstest explizit Dinge auswählen. Das bezog sich in erster Linie wirklich auf die Suche, aber das war vor gut 10 Jahren einer der ersten Anwendungsfälle tatsächlich von künstlicher Intelligenz damals bei uns in der Suche, was natürlich ein enorm wichtiges Element ist. Und jetzt denke ich mal einen Schritt weiter, warum ist künstliche Intelligenz überhaupt so wichtig für StepStone? Wir arbeiten ja erstens mit sehr, sehr großen Datenmengen. Ich habe das eben gesagt, potenziell jedes Unternehmen ist ein Kunde von StepStone und jeder Mensch, außer er ist ganz glücklich selbstständig, ist auch ein potenzieller Nutzer von StepStone, wenn er einen neuen Job sucht oder zumindest wenn er Mitarbeiter sucht. So, und das sorgt dafür, dass wir mit großen Datenmengen zu tun haben und die Art der Daten ist im seltensten Fall klassisch numerisch oder metrisch skaliert. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich baue einen Versicherungsrechner und ich rechne dir jetzt die für dich passendste, günstigste Versicherung aus, sondern ich arbeite eigentlich zum allergrößten Teil mit Textfragmenten. Also natürlich ist es die Suche und der Stellenanzeigentitel, aber dahinter liegt ja so etwas wie ein Lebenslauf, meine Erfahrung. Dahinter liegt so etwas wie eine Stellenbeschreibung. Aber noch viel weiter gesprochen, ein Persönlichkeitsmodell, meine Interessen, das, was du eben angesprochen hast. Möchte ich gerne in der Nähe arbeiten oder bin ich bereit umzuziehen? Geht es mir um Geld? Geht es mir um Karriere?
Ja.
Oder geht es mir vielleicht um Work-Life-Balance? Auf Unternehmensseite genau das Gleiche. Und all diese unterschiedlichen, teilweise expliziten Artefakte, also so etwas wie Lebensläufe und Stellenbeschreibungen, aber auch die impliziten Artefakte, also das, was du nur im Nutzerverhalten erkennen kannst, zu erfassen, zu verstehen und zu übersetzen in wirklich nutzenstiftenden Output, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen und wo natürlich künstliche Intelligenz für unseren Markt ein enormes Potenzial bietet.
Und wäre da nicht der nächste logische Schritt, so ein Conversational Interface für die Jobsuchenden, die quasi mit Text nur beschreiben, was eigentlich so ihre Idealvorstellung wäre im Hinblick auf Arbeitszeiten, auf Tätigkeitsumfeld, auf Weiterentwicklung, auf vielleicht auch zusätzlichen Input geben im Hinblick auf das, was sie bisher geleistet haben, was ihnen liegt und so. Was siehst du da in dem Bereich?
Also ich glaube, wir müssen zwei Dinge an der Stelle unterscheiden. Und das eine ist, wofür kann ich künstliche Intelligenz nutzen? Welche Daten kann ich verarbeiten? Die zweite Frage ist, was ist das ideale Nutzerinterface? Und der Case, so wie du ihn eben wortwörtlich beschrieben hast, heißt ja, ich habe eigentlich so ein ChatGPT-artiges, so eine Promptbox, ja. Und da schreibe ich das dann alles rein. Da beobachten wir zumindest noch, dass Nutzer gar nicht bereit sind, jetzt ganz lange Romane zu schreiben, sondern die Frage ist für uns eher, wie sammeln wir all diese Artefakte ein und verstehen sie und schaffen immer noch ein aus Nutzersicht sehr einfaches, sehr schnelles oder einen sehr schnellen Prozess, kommen sehr schnell zu Ergebnissen und sehen dann vielleicht das Sammeln von relevanten Informationen als einen Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum, der sich über mehrere Iterationen zieht an. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, das klingt sehr abstrakt. In dem Moment, wo ich eine Suche mache, sagen wir, pass mal auf, lad doch seinen Lebenslauf hoch. Oder lad deinen Lebenslauf hoch und wir können dir ausrechnen, was das Gehalt ist, was du mit deinem Lebenslauf verdienen solltest. Der Lebenslauf an sich bietet ja schon sehr, sehr viele Informationen, die relevant sind dafür, den passenden Job zu finden. Jetzt kann ich natürlich nach bestimmten Interessen fragen. Zum Beispiel, möchtest du gerne viel von zu Hause arbeiten oder ist es dir wichtig, mit Kollegen zusammen vorzuarbeiten? Ich kann aber auch Interfaces anbieten, indem ich Nutzer einfach die Möglichkeit gebe, in bestimmte Themenfelder hineinzuspringen oder es zu lassen.
Ja.
Und was wir beobachten, ist, dass all diese impliziten Nutzerdaten auch sehr relevant sind. Und am Ende arbeiten wir Menschen ja auch so. Also klar, wenn wir mit einem Personalberater sprechen, dann
besprechen wir manche Dinge ganz explizit. Vieles funktioniert aber auch über die Beobachtung. Vieles funktioniert über das Abstrahieren von einzelnen Datenpunkten, die uns dann die Möglichkeit geben, darauf auf ein größeres Ganzes zu schließen. Denn das müssen wir einfach sagen, wir haben gar nicht die Zeit und der Nutzer hat auch gar nicht das Interesse daran, jetzt sich stundenlang damit zu beschäftigen, uns zu erklären, wonach er sucht, was die Erfahrungen sind und so weiter. Sondern das müssen wir eigentlich fast genauso effizient wie eine ganz einfache Einwortsuche hinbekommen. Aber natürlich mit dem Ziel, viel, viel bessere Suchergebnisse hinzubekommen. Das aber auch nur als Brücke hin zum perfekten Job.
Und am Ende ist die Auswertung von strukturierten Daten über Decision Trees ja auch wesentlich einfacher, als wenn du Freitext auswertest. Jetzt habt ihr ja eine Vermittlung von Stellen, beziehungsweise ihr stellt ja einen Dienst zur Verfügung für Jobsuchende und welche, die Jobs anbieten. Hört denn eure Dienstleistung mit der Vermittlung auf oder gibt es da noch mehr?
Also unser Hauptaugenmerk gilt tatsächlich der Vermittlung. Das, was sich ändert, ist, dass wenn du mal Stepstone nimmst vor 20 Jahren, da war es ja im Grunde genommen die Disruption der Printstellenanzeige. Also du hast damals, kennen wir noch, gab es so die großen Tageszeitungen, wo du am Samstag irre dicke Stellenmärkte gefunden hast, so das ist eigentlich alles ins Internet gewandert, gibt's noch ganz klein. So, das hat Stepstone geschafft, den Printstellenmarkt zu disruptieren. Aber das ist ja in der Wertschöpfungskette auf deinem Weg hin zu einem richtigen Job oder auch als Arbeitgeber hin zu dem richtigen Mitarbeiter nur ein ganz, ganz dünner Streifen. Ja. Da passiert noch viel mehr. Und das sind die Dinge, um die wir uns jetzt kümmern. Insofern geht es jetzt gar nicht mehr so darum, die Stellenanzeige ins Auge zu nehmen, sondern tatsächlich all das zu tun, was im Grunde genommen auch Personaldienstleister machen. Das bezieht sich also auf die Beratung unserer Nutzer genauso wie auf die Beratung unserer Kunden. Dich in die Lage zu versetzen, erstmal überhaupt klar zu werden, klar zu artikulieren, wonach du suchst, und dir dann die passenden Ergebnisse zu zeigen und dafür zu sorgen, dass du auch tatsächlich entweder den Mitarbeiter findest oder den Job findest. Mhm. Wir nennen das, ist unsere Journey from Click to Hire, also vom Klick auf eine Stellenanzeige zum Beispiel hin dazu, dass wir tatsächlich auch die offenen Positionen besetzen oder eben jemanden in den neuen Job hineinbekommen. Und das sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Das sind Dinge, die am Rande stattfinden. Wir haben eben über das Thema Gehalt gesprochen, was einfach enorm wichtig ist. In Deutschland eine ganz, ganz schwarze Blackbox. Also kaum jemand weiß, was er eigentlich wert ist. Viele Unternehmen wissen nicht, wie viel sie ihren Mitarbeitern zahlen sollten, um kompetitiv zu sein. Also da schaffen wir sehr, sehr viel Transparenz. Wir geben aber auch Hilfestellungen bei den Dingen, die nach dem Finden des idealen Jobs ganz relevant sind. Also natürlich sind das sowas wie, ich kann meinen Lebenslauf mit künstlicher Intelligenz verfassen. Ich kann mein Anschreiben mit künstlicher Intelligenz verfassen. Wir haben ein Produkt entwickelt, mit dem du ein Jobinterview trainieren kannst, um dich einfach sehr gut auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Und genau diese Produkte gibt es auch für Arbeitgeber. Also ich kann mithilfe von künstlicher Intelligenz eine Stellenanzeige erschaffen, die tatsächlich auch hohe Erfolgswahrscheinlichkeit bietet. Und ein Produkt, mit dem wir bald live gehen werden, ist der Interview Copilot, also ein Produkt, wo ich meine Job Descriptions, das, wonach ich suche, hochlade als Arbeitgeber, einen Lebenslauf und dann schlägt mir die künstliche Intelligenz passende Fragen vor, damit ich in diesem Bewerbungsgespräch nicht einfach irgendwas frage, sondern wirklich die passenden Fragen, um herauszufinden, ob der oder diejenige, die vor mir sitzt, der passende Kandidat für den Job ist.
Sehr spannend. Und mit diesen Copiloten beziehungsweise mit diesen Assistenzsystemen habt ihr ja letztendlich dann auch für den Interviewpartner und für das Unternehmen eine viel kürzere Zeit geschaffen, in der man diese ganzen Dinge umsetzen kann, weil ja weniger Menschen involviert sind, mit denen man Termine machen muss. Das heißt, im Hinblick auf die Skalierung ist das wahrscheinlich für alle Beteiligten ein großer Vorteil.
Das ist ein Riesenvorteil. Wenn ich denke an die Zusammenarbeit mit, ich sag mal, Personaldienstleistern in klassischer Art und Weise, dann ist ja der erste Schritt immer, ich schreibe einmal die Job Description auf. Und das kann ich heute tun innerhalb von 5 Minuten, wo mir einfach die passenden Fragen gestellt werden, wo auch mein Horizont vielleicht erweitert wird. Wonach suche ich eigentlich? Wie formuliere ich das so, dass ich auch die richtige Zielgruppe anspreche? Wie sorge ich auch dafür, dass ich nicht überambitioniert werde? Also wir wollen ja keine Jobbeschreibung haben, wo 12 Dinge drinstehen, die ich unbedingt mitbringen muss. Dann finde ich ja meistens niemanden. Was ist das passende Gehalt? Wie gesagt, all das dauert 5 Minuten. Und das eigentlich Faszinierende ist, in dem Moment, wo ich das gemacht habe,
geht die Anzeige online. Die künstliche Intelligenz durchsucht alle Profile, die wir in der Datenbank haben und spuckt mir sofort passende Profile aus, mit denen ich zwei Dinge tun kann. Ich kann sie einladen, mich auf einen Job zu bewerben. Ich kann sie sogar, wenn ich sie sehr passend finde, einladen für ein Jobinterview, was dann auch wieder mit Automatisierungen terminiert wird. Und das Faszinierende ist, es hat eine wahnsinnig hohe Response Rate. Also 10% der Kandidaten, die eingeladen werden, sich zu bewerben, tun das auch tatsächlich. 15% der Kandidaten, die eingeladen werden zu einem Jobinterview, tun das auch. Und du hast eben über den Faktor Zeit gesprochen. Von diesen Menschen, die sich entweder bewerben oder direkt einem Interview zusagen, tut das die Hälfte innerhalb von 24 Stunden. Und wenn wir uns mal überlegen, wie lange es dauert, eine Stelle zu besetzen, wenn wir uns die Daten angucken, die überall verfügbar sind, es dauert 150 Tage, eine offene Stelle zu besetzen, dann ist es faszinierend zu sagen, ich kann innerhalb von 5 Minuten einen Job kreieren, bekomme sofort passende Profile, lade ein paar davor ein und innerhalb von 24 Stunden habe ich die ersten Jobinterviews terminiert. Das ist eine wahnsinnige Disruption für unseren Markt, der ja nun für vieles bekannt ist, aber nicht für Geschwindigkeit. Ja. Das sorgt für Geschwindigkeit und dafür, dass Menschen viel schneller zusammenfinden, was, glaube ich, auch unglaublich wichtig ist, um so ein bisschen auch diese Angst davor zu nehmen, einen Job zu suchen, sich zu verändern, einen Mitarbeiter zu finden, weil bis jetzt ist das ja immer noch ein ziemlich großes und schwergewichtiges Projekt gewesen.
Ja, ich kann das bestätigen. Wir suchen ja auch regelmäßig neue Mitarbeiter für unsere Teams und ich leite ja ein technisches Team bei uns. Auch da ist natürlich ganz gezielte Fachkräfte, die wir hier suchen, die auch stellenweise mit langen Kündigungsfristen zu tun haben. Also ich kann das so bestätigen. Von der Idee oder von der Stellenausschreibung bis zur Unterschrift kann es schon mal länger dauern. Aber dann tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, dass der Kandidat bei uns antritt, geht auch noch mal ein bisschen Zeit ins Land. Wenn ich jetzt für mein Team neue Mitarbeiter suchen würde, mit meinen ganz gezielten Anforderungen. Du hast ja gesagt, eben das Conversational Interface habt ihr so noch nicht. Das heißt, ich fange dann an, gezielt nach Kategorien meine Daten einzutragen oder lade ich meine Stellenausschreibung bei euch hoch, ihr analysiert die und sagt, hier kannst du vielleicht noch was verändern, optimieren, um die Treffsicherheit zu vergrößern, das, was du eben schon mal so angerissen hast.
Ja, also aus Kandidatensicht gibt es übrigens so ein Conversational Interface. Also du kannst auch ganz normal über einen Dialog, über WhatsApp zum Beispiel, mit einer künstlichen Intelligenz darüber sprechen. Aus Recruiter-Sicht haben wir festgestellt, das funktioniert so nicht. Also du hast zwei Wege. Entweder lädst du deine Stellenanzeigen hoch, ganz klassisch. Meistens geht das bei großen Unternehmen über Schnittstellen, wo die einfach übertragen werden, bei kleinen praktisch über jedes beliebige Datenformat. Und dann bekommst du auch Beratung oder von der Maschine Tipps, wie du es verbessern kannst. Das, was eigentlich jetzt interessanter ist in Bezug auf die Künstliche Intelligenz zumindest, ist tatsächlich dieser Guided Process. Der beginnt damit, dass ich schon einen Stellenanzeigentitel reinschreibe. Das engt das ein. Dann bekomme ich Vorschläge, wie der Stellenanzeigentitel besser formuliert sein kann. Ja. Und dann führt er mich einfach durch. Wer bin ich als Unternehmen? Wenn ich schon registriert bin, dann schreibt er mir die Kurzdescription so rein. Und er führt mich dann durch einen Prozess, wo ich A, die Requirements reinschreibe, auch die Benefits, wo es mir hilft, tatsächlich auch die Benefits, die ich habe, zu benennen. Wir stellen häufig fest, dass Unternehmen gar nicht wissen, was die Benefits sind, warum ich irgendwo arbeiten sollte. Ja. Wir machen Vorschläge in Bezug auf Gehalt. Das Ganze dauert 5 Minuten. Wie gesagt, geht sehr schnell, funktioniert besser als ein Freitextfeld, wo ich wie auf der grünen Wiese anfange zu tippen. Und ich glaube, jeder, der schon mal, ich sag mal ganz klassisch, eine Stellenbeschreibung geschrieben hat, weiß, wie mühsam das ist, auf einem, ich sag mal, weißen Blatt Papier zu beginnen. Als ich das früher gemacht habe, was habe ich gemacht? Ich bin ins Internet gegangen, habe nach anderen Stellenanzeigen gesucht, habe Copy-Paste gemacht. Und wenn ich heute mit Menschen mich unterhalte, dann ist das immer noch die Art und Weise, wie die meisten Menschen Stellenbeschreibungen machen. Das führt natürlich dazu, dass ich irgendwann ein Dokument habe, was aussieht wie eine ganz gute Stellenbeschreibung, was aber in Wirklichkeit ja von anderen zusammenkopiert ist und wo man sich dann die Frage stellen muss, ist das eigentlich tatsächlich ganz authentisch, die Job Description, ist das ganz authentisch, das Unternehmen, was ich hier darstellen möchte oder nicht, kann man bezweifeln. Ich war vorletzte Woche war ich beim großen, super bekannten, tollen Markenunternehmen und mein Erlebnis war, wow, das ist wirklich ein Unternehmen, wo, glaube ich, jeder gerne verarbeiten möchte. Wenn du dir aber anschaust, wie sie über sich selber schreiben, dann ist einfach eine riesige Lücke. Das weckt nicht die Begeisterung in mir, die ich bekomme, wenn ich dort vor Ort bin. Und ich glaube, das gut auf den Punkt zu bringen,
erfordert einen Prozess, wo dich jemand an die Hand nimmt, denn wir beobachten ja, was heute passiert, wenn das nicht passiert.
Total spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber sprechen. Kommen wir mal zu unserer ersten Kategorie. Die nennt sich, warum hat mir das keiner gesagt? Und dabei geht es darum, was hättest du gerne vor deinem ersten KI-Projekt gewusst?
Warum hat mir das keiner gesagt?
Was fällt dir dazu ein?
Ja, ich glaube, wir haben im Umgang mit technischen Produkten einen sehr transaktionalen Umgang gelernt. Also wir geben ein Input rein und bekommen ein Output zurück. Und ich glaube, im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz ist es keine transaktionale Beziehung zur Maschine mehr, sondern es ist eine relationale Beziehung, die über einen gewissen Zeitraum sich erstreckt. Und die Fähigkeit, die ich benötige, um erfolgreich mit künstlicher Intelligenz zusammenzuarbeiten, ist tatsächlich der künstlichen Intelligenz den Kontext meines Problems, meiner Fragestellung, ich sag mal noch etwas überspitzt an maschinenlesbarer Form, ja, mitzuteilen. Das ist etwas, was wir häufig falsch machen. Es ist natürlich sehr leicht, bei ChatGPT reinzugehen, zu sagen, schreib mir ein Gedicht. Aber das funktioniert, weil es uns überrascht, weil es irgendwie überzeugt. Wenn ich aber möchte, dass jede Form der künstlichen Intelligenz mein Unternehmensproblem löst, dann muss ich unglaublich viel Zeit rein investieren, um diesen Kontext zur Verfügung zu stellen. Was gleichbedeutend ist mit der Tatsache, dass wenn es darum geht, die Mitarbeiter AI-ready zu machen, geht es nicht so sehr darum, das Produkt technisch zu verstehen, sondern das Kontextwissen des Unternehmens gut zu kennen und in der Lage zu sein, das der künstlichen Intelligenz auch mitzuteilen. Egal, ob ich der Software-Engineer bin, der die künstliche Intelligenz baut, ja, oder der Anwender, der sie einfach nur nutzt. Aber 25 Jahre Internet und 25 Jahre oder noch 35, 40 Jahre Computer gehen an mir nicht spurlos vorbei. Auch mein Nutzerverhalten ist nach wie vor sehr transaktional und ich merke, wie ich von der Pike auf meinen Umgang mit künstlicher Intelligenz und mit Algorithmen überdenken muss.
Ja, es gibt ja ein Konzept, das bestmöglich in den Griff zu kriegen, und zwar das RAG, Retrieval Augmented Generation, um genau diesen Kontext in die generative KI reinzubringen. Und das mit Daten, die im Hintergrund verknüpft werden und im richtigen Moment in den Prozess der Anfrage, also des Prompts, quasi mit einzubringen. Ja, spannend. Jetzt haben wir ganz viel über KI gesprochen im Hinblick auf eure Kundinnen und Kunden. Und wie sieht's denn intern aus? Setzt ihr intern auch KI ein?
Ja, jede Menge. Und ich glaube, das ist die große Erkenntnis, die wir zumindest bekommen haben. Der erste Impuls eines jeden Unternehmens ist ja, wie kann ich KI einsetzen für meine Produkte, die ich draußen im Markt verkaufe? Und das tun wir auch. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen gesprochen, die wir einfach besser machen, wie die Suche, auch Dinge, die etwas disruptieren, also so etwas wie, dass ich jetzt ein Jobinterview führen kann und so einen Co-Pilot an meiner Seite habe, die für uns relevanteste Frage ist, wie machen wir unsere eigene Arbeit produktiver? Wie setzen wir künstliche Intelligenz so ein, dass am Ende des Tages wir mehr Output erzeugen beim selben Input? Und das ist die größte Transformation, weil ein technisches Produkt zu überarbeiten ist natürlich eine große Herausforderung, aber das ist machbar. Aber wenn du in einer Organisation mit mehreren tausend Mitarbeitern arbeitest, dann bedeutet der Einsatz von KI ja nicht nur technisch das umzusetzen, sondern tatsächlich auch Prozesse komplett zu überdenken, Organisationsstrukturen zu überdenken. Wenn ich aber, ich sag mal, 10 Jahre in die Zukunft schaue, dann sorgt mich am wenigsten, ob wir in der Lage sind, gute KI-Produkte zu bauen. Das kriegen wir, glaube ich, sehr, sehr gut hin. Sondern die große Herausforderung wird sein, wird es jemanden geben, der unseren Job genauso macht wie wir, aber mit der Hälfte der Mitarbeiter. Und deswegen ist für uns ein ganz wichtiger Fokus, wie machen wir unsere Geschäftsprozesse AI-ready? Wie machen wir unsere Mitarbeiter AI-ready? Was ganz unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Natürlich hast du die Frage, die haben wir uns von Anfang an gestellt, wie machen wir unsere eigene Softwareentwicklung schneller durch, ja, Microsoft Copilot oder andere Produkte. Aber wie machen wir auch unsere Arbeit in den Customer-Facing-Units besser? Wie machen wir sie schneller? Wie machen wir sie vielleicht auch attraktiver
um attraktiv zu sein für Mitarbeiter? Wie werden wir besser im Produktmanagement? Wie werden wir besser im Marketing? Wie werden wir besser in unserer Rechtsabteilung? Wie können wir selbst auch künstliche Intelligenz einsetzen, um für uns die besten Mitarbeiter zu gewinnen? Das sind ganz, ganz relevante Fragestellungen. Und hier, ich betone das nur noch einmal, ist ja die große Herausforderung das Verändern von Verhaltensweisen. Ja. Etwas sich abzugewöhnen, was du 10, 20 Jahre lang gelernt hast. Möglicherweise auch Wissen zu entwerten, was du irgendwann mal während eines Studiums oder während einer Ausbildung aufgebaut hast. Wenn du etwas gelernt hast, wenn du, ich sag mal, im Data Science Bereich gut Python schreiben kannst, ja, das kann jetzt die künstliche Intelligenz auch. Deine Fähigkeit ist vielmehr, den Kontext zu verstehen, die Herausforderungen des Unternehmens zu verstehen, Potenziale zu identifizieren. Aber du musst akzeptieren, dass ein Teil deines Wissens, was du dir sehr mühsam angeeignet hast, jetzt brutal entwertet worden ist, weil es eigentlich jeder kann. Mhm. Aber das, was dich so erfolgreich macht, ist, dass du tatsächlich das Unternehmen verstehst und die Anwendungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz. So, und das wird auch für 2025 für uns ein ganz wichtiger Teil sein in unserer eigenen Personalentwicklung. Wie schaffen wir es, erstmal die Bedarfe, die Chancen zu erkennen und dann peu à peu die unterschiedlichen Bereiche bei uns im Unternehmen ready zu machen für ein Zeitalter, in dem wir wirklich Hand in Hand arbeiten werden, jeder und jeden Tag mit künstlicher Intelligenz.
Ja. Also für mich persönlich ist die Kernkompetenz, die in Zukunft noch wichtiger wird, Kommunikation. Ja, weil du hast es intern mit verschiedenen Teams, arbeitet man viel mit Kommunikation, produktive Teams kommunizieren sehr offen, sehr, es gibt keine doppelte Agenda und sowas. Und wenn du jetzt einen Co-Piloten bedienen möchtest, beziehungsweise als Prompt-Engineer musst du halt auch wirklich gezielt auf den Punkt deinen Prompt setzen und die richtigen, wichtigen Dinge knapp zusammenfassen. Und dann kriegst du auch ein hervorragendes Ergebnis.
Absolut. Und ich glaube, weil du das gerade auf den Punkt zusammenfassen genannt hast, du musst ja auch dafür sorgen, dass nicht die schlechten Symptome der künstlichen Intelligenz auf einmal Einzug ins Unternehmen halten. Also ich sag mal so, diese generative AI geschriebenen Mails, die auf einmal dreimal so lang sind, ja, wahnsinnig viel Laberei sind, sozusagen kommst du nicht auf den Punkt. Also ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe ganz am Anfang 2022 unserer Kommunikationsabteilung gesagt, bitte beginnt jede Pressemitteilung, jede News damit, dass ihr erstmal sie schreiben lasst von generativer KI mit dem Ergebnis, dass ich es irgendwann riechen konnte und es klang alles so gleich und es klang alles viel zu gut und es kam überhaupt nicht mehr auf den Punkt und die Stepstone-DNA, der Sound, der uns ja so ausmacht, kam nicht mehr zum Vorschein. Also das war natürlich maximal schlecht, da muss man drauf achten. Aber natürlich sind die Chancen der künstlichen Intelligenz viel, viel größer als diese Risiken und darauf müssen wir uns fokussieren.
Ja, das klingt ja spannend, Sebastian. Hast du denn mal konkrete Beispiele für uns?
Ja, also was ganz interessant war, ich bin natürlich am Anfang rumgegangen, habe gesagt, wer nutzt denn bei uns im Unternehmen schon künstliche Intelligenz? Und der Bereich, der am meisten den Finger gehoben hat, war der Rechtsbereich. Wir haben eine relativ große Rechtsabteilung, die sich natürlich beschäftigt mit so Themen wie EU AI Act, Datenschutz, natürlich auch ganz viel ganz klassisches Vertragsrecht. Sie haben also wahnsinnig viel Papier auf dem Schreibtisch liegen und die waren ganz begeistert. A, natürlich, was gibt es da aus der EU, aus dem deutschen Rechtssystem für Texte, die schnell zu verstehen und anzuwenden aufs eigene Unternehmen? Das ist ganz lustig, dass eine Rechtsabteilung auf einmal so an der Forefront steht. Unsere Einkaufsabteilung hat sich ein eigenes Tool gebaut für Einkaufsverhandlungen, wo sie eine ganze Menge an Daten aggregieren, die auch wirklich viel Kontextdaten beinhalten, um Verhandlungen gut zu führen. So, das sind vielleicht noch relativ kleine Bereiche. Jetzt gehen wir mal auf die größeren Bereiche. Natürlich hat unser IT-Team, unser Tech-Team angefangen, verschiedene Tools auszuprobieren und die jetzt auch einzusetzen, um einfach schneller zu coden. Bei uns im Sales und Service haben wir eigene Tools gebaut. Das bezieht sich vor allen Dingen auf einen Bereich, der natürlich für uns ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Prüfung von Stellenanzeigen. Da gibt es natürlich die Optimierungsthemen. Es gibt aber auch ein paar Themen, die einfach wichtig sind, so etwas wie das AGG. Themen wie, sind das denn tatsächlich seriöse Jobs, sind das seriöse Arbeitgeber? Da hilft uns die künstliche Intelligenz dabei, diesen Prozess sehr, sehr stark zu vereinfachen. Und dann etwas, damit haben wir ja mal angefangen, was enorm wichtig ist für unsere Organisation, ist, wie fokussieren wir unsere eigene Sales-Organisation darauf, sich mit den wichtigsten Kundenpotenzialen, auch mit den wichtigsten Kundenherausforderungen oder Problemen auseinanderzusetzen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Thema Neukundengewinnung, sondern auch, wie betreuen wir unsere Bestandskunden optimal. Jetzt sind wir ja Salesforce-Kunde, da geht es natürlich auch um Einstein. Also wie können wir all das Wissen, was in unseren Datenbanken liegt, möglichst gewinnbringend einsetzen, um unsere Kunden zufriedenzustellen.
Ja, sehr spannend. Du hast eben davon gesprochen, dass ihr selber auf KI entwickelt. Aus heutiger Sicht mit dem, was du über aktuelle Lösungen oder Möglichkeiten mit der KI weißt, was würdest du sagen, Build or Buy?
Also auch hier, es kommt drauf an, aber wir haben einen ganz einfachen Kompass. All das, wo wir glauben, dass wir einen einzigartigen Unterschied machen können, also einfacher übersetzt, wo wir wirklich einfach besser sein können als der Wettbewerb, da müssen wir es selbst entwickeln. Das heißt übrigens nicht zwingend, dass du ein Large Language Model selbst entwickeln musst, aber du baust dir deine eigene Version davon, indem du selbst mit Trainingsdaten agierst. Und was wir merken, ist ja, der technische Fortschritt ist gerade so groß. Also natürlich haben wir uns am Anfang wie blöd auf ChatGPT gestürzt. Mittlerweile gibt es eine Vielfalt und je nach Anwendungszweck ist mal das eine oder das andere Modell besser. Oft spielen auch einfach Kostengründe eine Rolle bei der Wahl des richtigen Modells. Ja. Da bist du agnostisch. So, überall dort, wo du nicht dauerhaft glaubst, einen Wettbewerbsvorteil, und das dauerhaft ist ganz wichtig, einen Wettbewerbsvorteil erzielen zu können, da setzt du natürlich Software ein. Und setzt auf Unternehmen, von denen du ausgehst, dass sie sehr schnell ihre Software weiterentwickeln können. Mhm. Das sind meistens natürlich SaaS-Modelle, weil sie einfach und SaaS-Modelle, die komplett konfiguriert sind, ja, wo du möglichst wenig adaptierst. Also wir haben eine Philosophie bei SaaS, ist Configure over Code. Wir haben ja auch Salesforce eingeführt. Das Prinzip ist wirklich, programmier so wenig wie nur möglich. Das mag kurzfristig dich etwas besser oder du schaffst es vielleicht etwas besser, dich an deine eigenen Geschäftsprozesse anzupassen. Und beim nächsten Update fliegt dir das ganze Zeug um die Ohren und du ärgerst dich, dass du da customized hast auf Kundenseite. Insofern, nein, bei ganz vielen Dingen setzen wir auf externe Lösungen, achten drauf, dass sie zukunftsfähig sind, denn wenn du dir anschaust, den Fehler haben wir vor vielen Jahren auch mal gemacht, wenn du alles selber baust, überrollt dich irgendwann der eigene Maintenance-Aufwand und du bist eigentlich nur noch im Keeping the Lights On-Modus unterwegs und kannst vergleichsweise wenig Ressourcen darauf fokussieren, wirklich innovativ zu sein. Und insofern ist es, glaube ich, die Mischung, die es macht. Ne? Ein paar Sachen baust du selbst, die wirklich ganz nah an deinem Geschäftsmodell sind, wo es keine Marktlösung gibt, die das Problem aus deiner Sicht ausreichend lösen, womit du wirklich einen Unterschied erzeugst beim Kunden, vielleicht auch bei deinen eigenen Mitarbeitern. Aber beim größten Teil der Anwendung, die wir auch nutzen in unserem täglichen Doing, setzen wir natürlich auf Marktstandards.
Wobei du mir jetzt eine Steilvorlage geliefert hast, denn bei Salesforce hast du ja tatsächlich die Möglichkeit, Customization oberhalb des Standards zu machen, ohne dass du den Maintenance-Aufwand hast, weil wir dir im Prinzip die Release-Fähigkeit garantieren für die Anpassungen, die du gemacht hast.
Genau, also natürlich passiert das auch mal, ja, aber das Prinzip ist schon, konfiguriere, nutze die Konfigurationsmöglichkeiten, so viel es irgendwie geht. Und wenn eine Software möglicherweise nicht zu deinem Geschäftsprozess passt, dann stell dir die Frage, ob vielleicht dein Geschäftsprozess das Problem ist. Weil wenn es da draußen einen Marktstandard gibt, das etwas anders zu tun, ja, ist der vielleicht auch besser. Insofern ist für uns bei jeder Einführung von SaaS-Software auch immer eine Geschäftsprozessanalyse dabei. Also sollten wir nicht unsere Prozesse dahingehend umstellen, dass wir einfach uns näher an die Software heranadaptieren.
Genau, und das würde ich auch immer als Chance sehen und nicht als Problem, denn sich täglich neu zu erfinden, hat ja jeden produktiver gemacht.
Ja, man muss gucken, wo man sein Geld drauf wettet. Ja. Also ich glaube, das natürlich auch jetzt gerade in dieser Zeit, die jedes Unternehmen spürt, ist so ein Transformation Overload. Also du hast allein schon durch dieses wirtschaftliche Auf und Ab viel, viel Veränderung in Unternehmen, viel Transformation, viel Restrukturierung. Dazu kommt das Thema Künstliche Intelligenz, was ja auch, wenn wir beide sehr euphorisch darüber sprechen, bei vielen Menschen immer noch Angst auslöst.
Absolut.
Ich wundere mich immer noch, wie wenige Menschen im Alltag Künstliche Intelligenz einsetzen. Es sind zwar viele, aber es sind auch viele, die es nicht tun. Und ich glaube, deswegen müssen diese Prozesse auch gut begleitet werden. Und du musst dir die Frage stellen, worauf setzt du jetzt, wo wirst du den größten Unterschied machen? Und was sind auch vielleicht die Dinge, wo du jetzt einfach mal fünf gerade sein lässt und arbeitest du noch 5 Jahre weiter auf deinen alten Geschäftsprozess, auf deiner alten Software. Aber es stört dich auch eigentlich nicht, weil es dich nicht besonders viel Zeit oder Geld kostet.
Jetzt haben wir zum Abschluss noch eine Rubrik und die nennt sich der Folgetipp der Folge. Gibt es irgendwelche Podcasts, Links, Bücher, die du unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen empfehlen kannst, wo du deine Innovation und dein Wissen rausziehst, was du hier preisgeben kannst?
Der Folgetipp der Folge.
Ja, ein paar Kollegen von mir haben einen eigenen Podcast gestartet, der heißt Tensorraum, beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz und vielleicht hat der ein oder andere mal Lust, da reinzuhören. Die beschäftigen sich natürlich mit Themen, die bei uns bei Stepstone stattfinden, aber auch mit Dingen, die uns im Markt beschäftigen. Finde ich, ist immer sehr, sehr spannend, auch mit Gästen, die dort eingeladen werden und mit denen diskutiert wird.
Immer. Das werden wir unten verlinken und ich werde selber auch mal reinhören. Und es war eine sehr spannende Zeit, sehr kurzweiliger Podcast und ich danke dir sehr für deine Teilnahme und hoffe, dass wir dich zukünftig nochmal hier begrüßen dürfen.
Vielen Dank, Patrick.